Guten Tag, begrüße Sie heute zur Vorlesung in der klinischen Chemie. Und wir haben heute ein Thema ausgewählt, was so ein bisschen schon im Vorgriff auf klinische Labordiagnostik ist. Sie kennen möglicherweise jetzt noch nicht sehr viel zu den rheumatologischen Krankheitsbildern. Deswegen möchte ich in den ersten Dias erstmal kurz das Szenario vorstellen. Was hat es eigentlich mit Rheuma so auf sich? Ich habe das genannt, Rheuma hat viele Gesichter. Wir haben einerseits sogenannte degenerative Rheumaerkrankungen, hier zum Beispiel so eine heberdensche Arthrose im Fingerendgelenk oder hier ein Röntgenbild einer Cox-Arthrose. Das sind im Wesentlichen verschleißbedingte Schädigungen des Gelenkapparates, natürlich auch unter Umständen sehr schmerzhaft, mit Funktionseinschränkungen verbunden. Häufig können Ursache sein, zum Beispiel Fehlstellungen oder es können auch posttraumatische Veränderungen sein, die dann zu einer Arthrose führen. Manchmal kennt man aber auch die eigentliche Ursache nicht. Das ist dann sozusagen idiopathisch. Dann gibt es hier im Mittelfeld andere Formen, die man auch unter Rheuma fassen kann. Das sind weichteilrheumatische Erkrankungen. Das Problem ist, das kann man kaum gut darstellen, hier bei diesem diffusen Bild der Frau, die sich quasi in einer Zwangsjacke sich da befindet, die vielleicht auch noch Depressivsymptome hat, ein generalisiertes Schmerzsyndrom. Diese Schmerzen sind sozusagen nicht lokalisierbar durch den Patienten, können aber durch Druck auf bestimmte Triggerpunkte gezielt auch ausgelöst werden. Das wäre so das Bild einer Fibromyalgie, ein schwieriges diagnostisches, aber auch therapeutisches Krankheitsbild. Hier hingegen haben wir sozusagen eine lokalisierte weichteilrheumatische Erkrankung im Sinne einer Sehnenscheidenentzündung. Hier ist also nicht der Knochenapparat verändert, sondern Entzündung findet hier in Weichteilen statt. Dann haben wir auch noch Krankheitsbilder, wo es durchaus eine handfeste und beschreibbare Ursache der Beschwerden im Gelenk- und Bewegungsapparat gibt. Hier zum Beispiel die Einblutung bei einem Hämophilie-Patienten ins Kniegelenk oder hier dargestellt eine Raumforderung in der Wirbelsäule, die aufs Myelon drückt. Mit anderen Worten, dort eben dann auch zu Schmerzbildungen führen kann. Hier in dem nächsten Bild handelt es sich um ganz andersartige Rheumaerkrankungen. Hier ist vor allen Dingen eine Entzündungsreaktion Ursache für das jeweilige Krankheitsbild. Im Bild links oben sehen Sie einen Endzustand bei einer Patientin, die langjährig Rheuma in Form der chronischen Polyarthritis, früher sagte man überwiegend chronische Polyarthritis, CP abgekürzt, heute spricht man überwiegend von der rheumatoiden Arthritis, RA abgekürzt. Diese Veränderungen, die Sie hier sehen, sind Vaskulitis bedingt, diese flohstichartigen Einblutungen oder hier im Vollbild einer trockenen Gangren, wo die Vaskulitis eben zu einer massiven Durchblutungsstörung in den Akren geführt hat. All das können eben rheumatologische Krankheitsbilder sein, hier als Hintergrund zum Beispiel eine Vaskulitis. Oder eben auch, man denkt bei Rheuma natürlich unweigerlich an den Bewegungsapparat, rheumatische Beschwerden äußern sich da manifest, aber es gibt eben auch das Rheuma, das systemisch wirkt, ganz besonders dieses Rheuma, das eine entzündliche Pathogenese hat, sodass die inneren Organe hier in unterschiedlicher Form betroffen sein können. Herz, Lunge und Niere sind da zum Beispiel typische Manifestationsorte, das können aber auch Zentralnervensystem durch den Entzündungsprozess beeinträchtigt sein. Das heißt, wir haben bei Rheuma einfach nur Symptomdiagnose und keine Krankheitsdiagnose. Das ist sozusagen das Konglomerat von Schmerzen im Bewegungsapparat, die hat man halt typischerweise. Man ist auch unter Umständen funktionsbeeinträchtigt, auch ein Arthrosepatient hat natürlich unter Umständen erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen in den geschädigten Gelenken. Und es kann je nach Art des Rheumas, zum Beispiel beim systemischen Rheuma, auch zusätzliche organbezogene Symptome seitens des Herzens, der Lunge, der Niere oder weiterer Organe kommen. Insgesamt kann man sagen, ist das ein ziemlich häufiger Anlass, rheumatische Beschwerden für den Patienten zum Arzt zu gehen. Meistens ist der erste Kontakt über den Hausarzt. Man kann annehmen, dass jeder siebte Arzt-Patienten-Kontakt im hausärztlichen Umfeld letztendlich irgendwo ein rheumatologisches Krankheitsbild zur Ursache hat. Diese Erkrankungen zeichnen sich dadurch aus, dass die eben chronisch sind. Das ist nicht so sehr eine Erkrankung, die man nach 2-3 Wochen sozusagen auskuriert hat, sondern sie sind chronisch. Sie führen eben auch durch die Funktionsbeeinträchtigung von Gelenken zur Arbeitseinschränkung, Arbeitsunfähigkeit bis hin dazu, dass man eben tatsächlich auf Dauer erwerbsgemindert ist. Und man kann deswegen davon ausgehen, dass es ein ganz wesentlicher Kostenfaktor im Gesundheitswesen ist. Ja? Also erstmal die direkten Kosten der Behandlung, aber dann auch die indirekten durch Ausfall von Arbeitskraft. Ganz zu schweigen von der Minderung der Lebensqualität, die so ein chronisches Leiden mit sich bringt. Ja, jetzt ganz wichtig ist natürlich, dass man bei dieser Vielzahl der verschiedenen Gesichter des Rheumas muss man also jetzt Kriterien haben, in welche Richtung geht es. Ist es eher ein Arthroseprozess, ist es eher ein Zündlich-Rheuma oder sind es vielleicht auch handfeste Organkrankheiten oder Systemkrankheiten wie eine Hämophilie? Das kann man ja durchaus dann feststellen und entsprechend wird die Therapie natürlich angepasst. Hier in diesem Tortenmodell sehen Sie jetzt nicht direkt sozusagen im richtigen Verhältnis, aber von der Tendenz her das Bild. Wenn man alle rheumatologischen Erkrankungen mal systematisch so einteilt, dann würde man sagen, der ganz überwiegende Teil rheumatologischer Krankheitsbilder beruht auf degenerativen Erkrankungen. Hier mal so typische Beispielerkrankungen oder eben weichteilrheumatische. Wenn man das jetzt in tatsächlichen Verhältnissen, Zahlenverhältnissen sehen würde, müsste dieser Anteil letztendlich noch größer sein. Nichtsdestotrotz spielen die Erkrankungen, die eben letztendlich eine handfeste, metabolische oder andere organische Ursache haben, zum Beispiel Gelenkschmerzen bei Tumoren, eine Rolle. Und wichtig ist, und da ist eigentlich auch die Domäne der Labordiagnostik anzusiedeln, die entzündlichen Erkrankungen. Warum eben? Weil die entzündlichen Erkrankungen häufig sich systemisch abbilden und eben auch zu Organschädigungen führen, die bis hin zur Lebensbegrenzung führen können. Denken Sie mal an Patienten, die eine Schädigung des Zentralnervensystems oder der Niere haben. Im Rahmen solcher chronischen Krankheitsbilder, die wir gleich noch mal kurz anreißen wollen, die rheumatoide Arthritis, der Morbus Bechterew und den systemischen Lupus erythematodes. Ja, hier dieses Bild ist zwar jetzt schon ein paar Jährchen alt, aber das Muster hat sich im Grunde noch nicht verändert. Hier ist dargestellt für verschiedene Erkrankungen, rheumatoide Arthritis, Kollagenose, Prototyp SLE, Morbus Bechterew und die eben auch schon kurz angerissene Fibromyalgie. Wie lange dauert das im Durchschnitt, bis eigentlich eine Diagnose feststeht? Das ist die Deutsche Rheumaliga, das ist sozusagen eine Interessenvertretung der Patienten. Und dann sehen Sie, dass hier eine Einteilung in Jahren ist. Die rheumatoide Arthritis wird unterhalb eines Jahres festgestellt. Ja? Und das ist eigentlich ein schlechter Wert. Sie werden das gleich nochmal sehen. Besonders wichtig ist es hier frühzeitig eine richtige Diagnose zu stellen und dann nach dem Therapieprinzip hit hard and early, also eine sehr zielgerichtete Therapie und nicht eine Schmerzenkosmetik zu machen. Das setzt dann sogenannte Basistherapeutika-Einsatz, wie zum Beispiel Methotrexat voraus oder Biologicals, wenn die nicht wirken. Sie sehen, dass das bei den anderen Erkrankungen noch schlechter aussieht. Ja, SLE im Durchschnitt nach 2 Jahren erst diagnostiziert oder Bechterew nach 6 bis 7 Jahren. Und die Fibromyalgie, hatte ich ja schon gerade gesagt, es ist ein diagnostisch schwieriges Gebiet, weil man weder radiomorphologisch noch im Labor etwas finden kann für die ausgeprägte Beschwerde, das Beschwerdebild der Patienten. Ja, was ist also jetzt der Nutzen von Labordiagnostik? Die Unterstützung des behandelnden Arztes in der Früh- und Differentialdiagnostik. Ich will also möglichst frühzeitig überhaupt erkennen, in welche Richtung geht das. Geht das in Richtung degenerativ, geht das in Richtung Weichteilrheumatismus oder geht das in Richtung einer entzündlichen Erkrankung? Diese Unterscheidung ist zentral wichtig, weil eben die Therapien sich da wesentlich unterscheiden. Wenn ich Entzündung feststelle, dann bleibt es ja nicht bei einer Ja-Nein-Aussage, sondern ich muss das Entzündungsausmaß quantifizieren. Ich muss also Parameter haben, mit denen ich die Entzündungsaktivität beurteilen kann. Ich kann gleichzeitig damit auch den Therapieerfolg überprüfen mit Labordiagnostik und nicht zu vergessen, Therapieerfolg setzt ja meistens eben auch sehr, sehr wirksame Medikamente voraus. Die Gabe dieser Medikamente führt aber neben den gewünschten Wirkungen auch zu unerwünschten Nebenwirkungen, zum Beispiel Leber-, Knochenmarkseffekte. Auch die können im Labor natürlich überwacht werden. Und teilweise gelingt es tatsächlich mit Laboruntersuchungen bei solchen chronischen Krankheitsbildern, die den Patienten dann ja Jahrzehnte verfolgen, tatsächlich Marker dem Arzt an die Hand zu geben, mit dem man einschätzen kann, wie wird der Verlauf dieser rheumatologischen Erkrankung sein. Das ist sicherlich noch sehr eingeschränkt möglich. Beispiele werde ich gleich kurz erwähnen. In dem weiteren Verlauf der Vorlesung befasse ich mich jetzt also vor allen Dingen mit den systemisch entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Ja? Also Erkrankungen darunter fallen die Rheumatoid Arthritis, die Kollagenosen und die Vaskulitiden und die sogenannten Spondylarthropathien vom Typ des Morbus Bechterew. Beispielerkrankungen bringe ich gleich noch dazu, Einzelaspekte. Was ist für diese Erkrankung gemeinsam wichtig? Erstmal sind es entzündliche Erkrankungen. So, also wir können in irgendeiner Weise Entzündung messen, klinisch oder eben im Labor. Diese Entzündung wird hier nicht durch Infektion ausgelöst, sondern durch einen immunpathologischen Prozess, der sich meist in Form einer autoimmunen Reaktion gegen körpereigene Antigene manifestiert. Man weiß, dass man im Labor jede Menge Antikörper bestimmen kann. Wir gehen ja auch gleich nochmal darauf ein. Häufig sind aber auch zellulär immunpathologische Prozesse Grundlage der Entzündungsreaktion im Körper. Nur, die können wir derzeit noch nicht diagnostisch nutzbar machen. Und ein gemeinsames Charakteristikum dieser systemisch entzündlichen Rheumaerkrankungen ist, dass die familiär gehäuft vorkommen. Es gibt also eine deutliche genetische Komponente. Diese genetische Komponente wird teilweise differenzialdiagnostisch genutzt. Ein prominentes Beispiel, nämlich den Morbus Bechterew, gehe ich am Ende der Vorlesung noch ein. Ansonsten ist das halt Faktenwissen. Man weiß es, dass es diese genetischen Assoziationen gibt, aber man wird sie noch nicht derzeit nutzbringend in der allgemeinen Diagnostik einsetzen können. So, was haben wir jetzt hier für ein Arsenal von Laborparametern? Gehen wir hier ganz kurz durch. Die Entzündungsmarker, das sind Dinge, die Sie an verschiedenen Stellen in den Vorlesungen jetzt hören. Das ist die Blutsenkung. Das ist auch, sind sogenannte reaktive Veränderungen des Blutbildes. Das ist die Serum-Eiweiß-Elektrophorese. Und das ist konkret die Quantifizierung des C-reaktiven Proteins. Das ist also hilfreich in der Entzündungsdiagnostik. Für die Autoimmunität, sagte ich schon, kann man vor allen Dingen Antikörper im Labor messen. Ein paar wichtige Antikörpergruppen sind hier aufgeführt. Wir gehen jetzt nicht auf alle ein. Und ich will kurz hier die Akronyme erklären. Das ist also der Rheumafaktor. Das sind die Antikörper gegen citrullinierte Protein- oder Peptidantigene. Antinukleäre Antikörper, Antiphospholipid-Antikörper und Antikörper gegen neutrophile zytoplasmatische Antigene, sogenannte ANCAs. Die spielen jeweils eine Rolle bei verschiedenen Erkrankungsformen dieser entzündlich-rheumatischen Erkrankung. Ich gehe auf Beispiel gleich nochmal ein. Ja, die Autoantikörper reagieren ja irgendwo mit Autoantigenen, die der Mensch in sich trägt und führen dann zu einer Immunkomplexbildung in situ. Und in situ bedeutet Immunkomplexbildung, dass das Komplementsystem aktiviert wird und Folge davon ist dann, dass die Komplementfaktoren C3 und C4 in einem überschießenden Maße verbraucht werden. Verbraucht heißt, dass ihre Spiegel die man dann im Serum messen kann, häufig erniedrigt sind. Das heißt, auch diesen Hinweis kann man gewinnen aus Laboruntersuchungen, in vivo Komplementaktivierung durch C3 und C4-Abfall. Bei den genetischen Markern habe ich schon gesagt, es ist sehr viel bekannt zu genetischer Prädisposition. Diagnostisch nutzbar wird allein in der Routine-Diagnostik der Nachweis oder das Fehlen, gegebenenfalls dann in der Differentialdiagnose, des Merkmals HLA-B27. Ich gehe da auf dieses Beispiel bei dem Morbus Bechterew noch konkret drauf ein. Erwähnt seien noch hier die beiden unteren Gebiete, da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr weiter drauf ein, die Synovia-Analyse, das ist ein jetzt spezielles Anwendungsgebiet einer topografischen Labordiagnostik sozusagen, indem ich nämlich in das entzündete Gelenk punktiere, die Synovia abziehe und die Synovia untersuche auf Entzündungszeichen, zum Beispiel Zellzahlen, auf die Phagozytose von Kristallen, die sich möglicherweise wie bei einer Gicht dort gebildet haben, dann habe ich wirklich einen pathognomonischen Test für diese Erkrankung, macht man eigentlich heutzutage relativ selten. Und dann gibt es natürlich noch die Mikrobiologie, also Hinweise dafür durch den indirekten oder direkten Keimnachweis, dass die entzündliche Reaktion in einem Gelenk vielleicht mikrobiell bedingt ist und gar nicht ein autoimmunologisches Krankheitsbild bietet. Ja, kommen wir ganz kurz zu den Entzündungsparametern. Hier, das kennen Sie ja schon, die Blutsenkung. Eine erhöhte Blutsenkung ist ein sehr, sehr unspezifischer Suchtest. Es wird eben nicht nur durch Autoimmunität ausgelöst, eine erhöhte Blutsenkung, sondern eben auch durch die Pathomechanismen Infektion, Gewebsuntergang und auch Tumoren. Wenn man die hier jetzt also auf die klinische Unspezifität abhebt, dann muss man zur Sensitivität sagen, ist leider auch keine Ausschlussdiagnostik möglich. Also Sie können nicht einfach mit einem BSG-Test ausschließen, dass ein entzündliches Rheuma vorliegt. Das wäre natürlich eine sehr kostengünstige Differentialdiagnose. Das ist aber leider so nicht machbar. Es gibt eine spezielle Form einer rheumatologischen Erkrankung, die sich hier vor allen Dingen im Schultergürtel und Beckengürtel, Muskelapparat sehr, sehr schmerzhaft darstellt, bei älteren Patienten häufig zu finden. Das ist die Polymyalgia rheumatica. Die hat als diagnostisches Kriterium eine massiv erhöhte Blutsenkung. Das ist eine Besonderheit, dass das da eben ganz, ganz typisch ist, dass die Blutsenkung immer sehr, sehr hoch ist. Deswegen kann man es eben diagnostisch verwenden. Sei hier jetzt als Sonderfall erwähnt. Wenn wir die Blutsenkung sich angucken, als Marker für Entzündung, die Entzündung verändert sich ja auch in ihren Graduierungen, heftige Entzündung und abklingende Entzündung, dann ist das Problem der BSG, dass das eben eine sehr, sehr träge Reaktion ist. Ne? Das heißt, es dauert Tage bis Wochen, bis die BSG einem veränderten Entzündungsprozess in vivo folgt. Sie sehen hier nochmal, welche Faktoren außerhalb der Hauptursachen tatsächlich auch noch eine Veränderung der BSG-Werte machen, hier im Sinne der Erhöhung und hier im Sinne der Erniedrigung. Ja, interessant ist, dass zum Beispiel eine Polyglobulie eine erniedrigte Blutsenkung machen kann. Ne? Also wenn Sie einen polyglobulinämischen Patienten haben mit hohen Erythrozytenzahlen, der kann dann normale BSG-Werte haben, trotzdem eine Entzündung vorliegt. Hier kämen wir jetzt zu den Blutbildveränderungen. Wir sprechen hier von reaktiven Linksverschiebungen, hier mal so dargestellt. Das heißt also, Sie finden dann Vorstufen der Granulozyten ausgeschwemmt ins periphere Blut, die dann normalerweise nur in geringen Konzentrationen oder überhaupt nicht vorliegen. Das ist also ein typisches Bild, was man durch eine Differentialblutbildanalyse mikroskopisch erkennen könnte. Ursache hierfür sind natürlich Zytokine, die jetzt das Knochenmark in so einer Entzündungssituation dann stimulieren. Gleiche Ursache wird dann auch die häufig anzutreffende Thrombozytose haben, zum Beispiel unter Interleukin-6-Wirkung. Und es gibt dann eine Eisenverwertungsstörung bei einer Entzündungsreaktion mit der Folge, dass ich häufig dann eine normochrome Anämie antreffe. Von dieser regelhaften Veränderung des Blutbilds gibt es auch wichtige Ausnahmen. Es gibt nämlich auch Erkrankungen rheumatologischer Art, die typischerweise eine Leukopenie, also einen Mangel an Granulozyten und auch an Lymphozyten haben. Zu nennen ist hier der SLE als wichtige Ausnahme, das ist sogar ein diagnostisches Kriterium, Leukopenie. Das Sjögren-Syndrom, eine weitere Kollagenose, und das Felti-Syndrom, eine Variante der rheumatoiden Arthritis, die besonders bei einer schweren, chronisch verlaufenden rheumatoiden Arthritis auftreten kann, durch eine Hepatosplenomegalie charakterisiert ist, Lymphadenopathie und eben eine Leukopenie. Die typische RA hat das klassische Bild einer erhöhten Leukozytenzahl. Bei dieser Variante ist das Gegenteil der Fall. Und UAW steht für unerwünschte Arzneimittelwirkung. Das kann durchaus auftreten, indem eine Knochenmarkschädigung auftritt durch die Medikation, die der Patient erhält. Serum-Eiweiß-Elektrophorese will ich jetzt hier ganz kurz nur anreißen. Sie kennen ja hier das typische Muster, die man da erkennen kann. Also erstens erkenne ich den Akuität- oder Chronizitätsgrad einer Entzündung durch die Veränderung in den sogenannten Alpha-Globulin und den Gamma-Globulin. Je mehr Alpha, umso mehr Hinweis auf akut entzündliche Reaktionen oder akuten Schub eines chronisch entzündlichen Prozesses, wenn gleichzeitig eine Hypergammaglobulinämie ist. Selten kann ich vielleicht auch mal eine Krankheitsursache entdecken, zum Beispiel, wenn da ein M-Gradient im Gamma-Bereich imponiert, der dann zum Beispiel ein Hinweis auf ein Myelom sein kann. C-reaktives Protein, das ist jetzt, wie gesagt, das Protein, was in der Routinediagnostik am meisten genutzt wird, um Entzündungen zu monitorisieren. Wir haben auch hier eine klinische Unspezifität, da unterscheidet sich das CRP in keiner Weise von der BSG, aber der Vorteil ist, wir haben eine kurze Halbwertszeit. Kurze Halbwertszeit bedeutet praktisch, ich kann nach kurzer Zeit bereits Veränderungen im CRP-Spiegel wahrnehmen, wenn sich die Entzündungsaktivität im Patienten verändert. Und daher ist das natürlich sehr nützlich. Von diesem typischen Verlauf wiederum wichtige Ausnahmen oder Zusatzinformationen. Selbst bei einer rheumatoiden Arthritis, also einer entzündlichen Gelenkerkrankung, kann das CRP in der Frühphase noch negativ sein. Auch hier wiederum mit normalem CRP kann man eben ein entzündliches Rheuma dann nicht ausschließen. Und bei den Kollagenosen ist ein typisches Zytokinmuster, das eben nicht dazu führt, dass CRP massiv gebildet wird. Das ist da eine Besonderheit bei diesen Erkrankungen. Das heißt, bei den Kollagenosen, typisches Beispiel der systemische Lupus erythematodes, der macht auch in hohen Krankheitsaktivitätsphasen, keine hohen CRP-Werte. Eher milde CRP-Anstiege. Wenn ein SLE-Patient jetzt sehr hohe CRP-Werte hat, bedeutet das, der hat einen anderen inflammatorischen Stimulus und das ist in der Regel dann eine bakterielle Entzündungsreaktion, verursachte Entzündungsreaktion. Das ist allerdings sehr gut möglich, weil die Patienten durch ihre Krankheit und durch die Therapie eben in höherem Maße infektgefährdet sind als die Normalbevölkerung. So, jetzt käme ich im weiteren Verlauf zu Prototyperkrankungen und dann gehen wir nochmal gezielt auf die spezifische Labordiagnostik ein. Ich fange an mit der rheumatoiden Arthritis deswegen, weil das, sage ich mal, eine ganz prominente Erkrankung ist, sie ist als Volkskrankheit zu bezeichnen. Durchschnittlich über alle Altersgruppen und Geschlechter finden wir ungefähr eine Prävalenz von 1% der Bevölkerung. Natürlich nicht alle in schwerster Form, aber in den verschiedenen Ausprägungsgraden. Wodurch ist diese Erkrankung gekennzeichnet? Dadurch, dass vor allen Dingen dieser Entzündungsprozess zu einer Zerstörung der Gelenke führt, wenn er nicht behandelt wird. Denken Sie an das Bild, was ich gezeigt hatte mit dieser ulnaren Deviation. Das war natürlich sind zerstörte Hand- und Fingergelenke. Diese Entzündungsreaktion spielt sich durchaus auch in inneren Organen ab. Herz, Lunge, Leber, Niere können betroffen sein, es können das Gefäßsystem in Form einer Vaskulitis betroffen sein, es kann das Auge betroffen sein. Also das ist beileibe nicht nur eine Erkrankung des Gelenkapparats. Chronisch progenter Verlauf, es fängt also relativ milde an und verläuft dann immer wieder so in Schüben weiter. Es ist eine frauenprädominierte Erkrankung und sie fängt häufig schon im mittleren Lebensalter an. Das ist also auch eine wichtige Information. Rheuma ist nicht was hier in diesem Fall für alte Leute, sondern ganz typisch Menschen, die sozusagen mitten im Leben sind, werden von dieser Erkrankung betroffen sein. Ursache unbekannt und das Muster eben auch hier genetische Prädisposition. Findet man hier, die Forschung hat erbracht, dass es hier vor allen Dingen HLA-Merkmale sind im DRB1-Lokus. Das sogenannte Shared Epitope ist dort sehr häufig anzutreffen bei diesen Patienten. Das stellt einen Risikofaktor dar, ist aber alleine nicht für die Manifestation erheblich. Risikofaktoren sind zum Beispiel aus der Umwelt, starkes Rauchen. So, die Klassifikationskriterien, die alten, sind hier jetzt nochmal mit dem Bild dargestellt, zusammengefasst, sind Morgensteifigkeit. Morgensteifigkeit bedeutet, 60 Minuten mindestens können die Finger nicht richtig bewegt werden. Wahrscheinlich ist das eine Ödembildung in der Gelenkhaut, die sich über Nacht bildet. Die symmetrische Arthritis bedeutet gleichmäßig verteilt, wie Sie auch hier jetzt in diesem Endstadium sehen, symmetrische Gelenke sind betroffen, Hand- und Fingergelenke, es sollten mehr als drei Gelenkregionen betroffen sein, Rheumaknoten, die Sie hier zum Beispiel auch wahrnehmen können, typischerweise auf den Streckseiten der Gelenke. Der Radiologe stellt dann eine sogenannte gelenknahe Osteoporose oder tatsächlich sogar Zerstörung, also erosive Schäden der Gelenkstruktur fest. Das Laborkriterium, das alte Laborkriterium, für die rheumatoide Arthritis ist der Nachweis des Rheumafaktors. Das Problem ist, mit diesem Kriterienkatalog von 1987 würde man sozusagen nur relativ schon weit fortgeschrittene Rheumaerkrankungen erkennen können. Für die Frühdiagnostik sind die also nicht gut tauglich. Und das wollen wir ja unbedingt verhindern, wie ich ja schon sagte, man muss frühzeitig behandeln und sehr intensiv behandeln, um diese Entzündungsreaktion möglichst frühzeitig zu hemmen und Gelenkschädigung zu minimieren. Der Rheumafaktor, was ist das denn? Der Rheumafaktor ist ein Autoantikörper, und zwar ein Auto-IgG-Antikörper, also gegen körpereigenes Immunglobulin G gerichtet. Sie sehen das jetzt hier in diesem Schema mal dargestellt. Der Rheumafaktor selber, den man nachweist, hat überwiegend den Isotyp IgM, deswegen hier diese pentamere Struktur. Man kann den mit so einem Latex-Agglutinationstest qualitativ nachweisen, man kann den aber auch natürlich durch Nephelometrie zum Beispiel oder ELISA quantitativ bestimmen. Es gibt auch Isotypen IgG und IgA gegen IgG, aber meistens wird dieser IgM-Rheumafaktor bestimmt. Diagnostischer Marker ist also jetzt eine wesentliche Funktion des Rheumafaktors und hier der erste Hinweis auf Prognose. Wenn bereits frühzeitig im Krankheitsverlauf sehr hohe Rheumafaktor-Titer da sind, spricht das dafür, dass die Erkrankung schnell voranschreiten wird und eine Erosion, also eine Zerstörung der Gelenke, eintreten kann. Also ein Hinweis darauf, möglichst auch intensiv den Patienten zu behandeln. Man darf ihn nicht für die Entzündungsaktivität einsetzen. Das heißt, der Rheumafaktor-Titer sagt nichts aus, wie es jetzt in dem Moment, wo der Patient von Ihnen gesehen wird, tatsächlich die Entzündung im Patienten. Dafür haben wir die Entzündungsmarker, die ich eingangs ja geschildert habe. Und ein wichtiger Punkt ist, haben Sie einen jugendlichen Patienten vor sich oder ein Kind, auch Kinder können eine rheumatoide Arthritis entwickeln, die nennt man dann juvenile rheumatoide Arthritis, die haben meistens keinen Rheumafaktor. Was kann man zur Sensitivität und Spezifität dieses Markers sagen? Sie sehen hier dargestellt mal jetzt für verschiedene Situationen, also Infektionserkrankungen hier in Gelb, verschiedene Rheumaerkrankungen in Braun oder nee, das ist glaube ich Rot, gesunde Patienten oder gesunde Personen besser gesagt und verschiedene andere Zustände. Kommt da überhaupt der Rheumafaktor vor? Die Antwort ist ja, er kommt vor. Sie sehen, welchen hohen Prozentsätzen das auch bei anderen Erkrankungen der Fall sein kann. Das Problem ist also eine mangelnde diagnostische Spezifität. Die Sensitivität kann man hier mit ca. 80% angeben. Das heißt, einer von fünf rheumatoiden Arthritis-Patienten entwickelt in seinem ganzen Leben keinen Rheumafaktor. Das sind natürlich Nachteile für einen Biomarker, den man für die Diagnostik einsetzt. Mangelnde Sensitivität und mangelnde Spezifität. Suche ging also sehr intensiv weiter in den letzten Jahren und Jahrzehnten nach weiteren Biomarkern. Und heutzutage ist das eigentlich eine weitere wichtige Ergänzung, die sogenannten Antikörper gegen citrullinierte Peptide, ACPA genannt. Was ist das Citrullin? Das ist eine Aminosäure, die in vivo ganz normal im Zellalterungsprozess gebildet wird durch eine enzymatisch katalysierte Reaktion aus der Arginin. Rest wird sozusagen hier das Citrullin. Man hat diese Citrullinierung, also das ist nicht das Kennzeichen der RA-Patienten, sondern das Kennzeichen der RA-Patienten ist, dass sie auf genetischer Präsisposition Antikörper gegen solche citrullinierten Proteine bilden. Diese Citrullinierung findet hier in verschiedenen zellulären, aber auch extrazellulären Proteinen statt. Man hat jetzt verschiedene Nachweissysteme. Früher hat man das hier mit der Immunfluoreszenz nachgewiesen. Das ist hier ein Rattenösophagus. Da hat man eben diese citrullinierten Proteine in Form sogenannter Keratin-Antikörper nachgewiesen. Heute geht man mit ELISAs sehr empfindlich voran und hat das Antigen-Typ zyklisiert, um es besonders exponibel gegenüber den Autoantikörpern zu machen und damit die Sensitivität des Nachweisverfahrens zu erhöhen. Klinische Relevanz, ja, wir haben hier eine vergleichbare Sensitivität, also die steht auch zwischen 70-80%. Aber ein entscheidender Vorteil ist jetzt die hohe Spezifität, die diagnostische Spezifität, das heißt, der ACPA-Antikörper, der wird eigentlich im Wesentlichen nur bei RA-Patienten angetroffen. Er ist auch sehr gut für die Frühdiagnostik geeignet. Ein Drittel der Rheumafaktor-negativen Patienten mit RA in der Frühphase reagieren bereits positiv mit dem ACPA. Auch hier gibt es eine prognostische Relevanz. Hohe ACPA-Titer bedeuten wahrscheinlich schneller erosiver Verlauf, was natürlich für den Patienten dann eine negative Prognose bedeutet und den Arzt dazu bringt, möglichst intensiv die antientzündliche Therapie zu führen. Man ersetzt jetzt nicht den Rheumafaktor, sondern macht eine kombinierte Bestimmung, weil das die positive und negative Prädiktion verbessert. Hier sehen Sie jetzt den neueren Klassifikationskriterienkatalog von 2010, der jetzt im Wesentlichen hier klinische Gesichtspunkte beinhaltet, hier wie zum Beispiel die Art der Gelenkbeteiligung, also viele kleine Gelenke, das ist das typische Kennzeichen, plus serologische Kriterien, die hier in Form eines Rheumafaktors oder ACPA-Nachweises gelten, Entzündungsparameter und wie lange die Symptome andauern. Sie sehen allein, durch Laborkriterien kann man bis zu 4 Punkte bekommen von 6, die bereits für die Diagnosestellung einer rheumatoiden Arthritis dann ausreichend sind. Diese Score-Kriterien ermöglichen jetzt also eine wesentlich frühere Diagnosestellung, was eben erwünscht ist, um auch frühzeitig zu intervenieren. Hier sehen Sie das mal, wie sich das also auswirkt, wenn man frühzeitig diese beiden Marker, die CCP-Antikörper, das ist ein anderer Name für die ACPAs, und Rheumafaktor kombiniert, dann sehen Sie, dass man eben durch die Kombination beider Tests deutlich die prädiktiven Werte, positiv prädiktiven Werte erhöht. Kommen wir zur nächsten entzündlichen Rheumaerkrankung. Aus dem Feld der Kollagenosen ist das der systemische Lupus erythematodes. Hier haben wir sozusagen eine etwas andere Gewichtung der Krankheitsmanifestation. Das ist eine total vielgestaltige Erkrankung. Der Phänotyp eines SLE-Patienten ist also sehr variabel. Hier ist das Kennzeichen, dass die Organbeteiligung vor allen Dingen im Vordergrund stehen, weniger die Gelenkbeteiligung. Das heißt, die Gelenke werden beim SLE nicht zerstört, die sind sehr wohl betroffen, sind auch schmerzhaft, aber sie sind nicht das, worin es dem Patienten dann wirklich sehr, sehr schlecht geht, sondern das sind die inneren Organbeteiligungen. Typisch wird natürlich auffällig der Patient, auch durch die Hauterscheinung, die da bei dieser Erkrankung zu verzeichnen sind. Hier haben wir hunderte von verschiedenen Autoimmunphänomenen, die aber in der Diagnostik Relevanz haben. Das sind eigentlich nur der Nachweis der Antikörper gegen nukleäre Antigene. Es ist Gott sei Dank eine relativ seltene Erkrankung, Gott sei Dank deswegen, weil die Erkrankung sehr schwerwiegende Verläufe zeitigen kann, zum Beispiel zum Verlust der Nierenfunktion führen kann. Es ist auch wieder hier eine stark frauenprädominierte Erkrankung, auch die im mittleren Lebensalter beginnen kann. Typische Hauterscheinung, so ein Schmetterlingserythem oder hier eine Endphase einer Nierenbeteiligung in Form einer diffus proliferativen GN. So eine Niere macht natürlich dann keinen Urin mehr. Wie man diese Antikörper, die dort eine Rolle spielen, nachweisen kann, das sehen Sie hier. Das ist der sogenannte indirekte Immunfluoreszenztest. Dieses ist ein historisches Verfahren, da gehe ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht drauf ein. Das ist das Verfahren, das heutzutage immer noch eingesetzt wird. Was Sie hier sehen, sind Tumorzellen, die eben einen großen Zellkern haben und sich häufig in Teilungsstadien befinden, hier zum Beispiel. Und man beschichtet diese Tumorzellen mit Verdünnungen des Patientenserums und macht die Bindung eventueller Antikörper sichtbar durch einen Zweitantikörper, ein tierisches Anti-Human-IgG, das einen Fluoreszenzfarbstoff trägt. Hier sehen Sie also mit diesen ovalen Anfärbungen die homogen angefärbten Zellkerne, ausgelöst durch einen antinukleären Antikörper. Die klinische Relevanz dieser ANAs. Ja, es ist ein diagnostischer Marker für den SLE und auch andere Kollagenosen. Das ist eben eine Erkrankungsgruppe, die noch mehrere andere Krankheitsbilder umfasst. Wichtig ist hier diese hohe diagnostische Sensitivität. Wenn Sie einen Patienten haben, der verdächtig ist, ein SLE zu haben und Sie finden keine ANAs, dann ist die Diagnose eines SLE sehr unwahrscheinlich. Das ist der Hauptnutzen dieses ANA-Testes. Umgekehrt, wenn ANAs vorliegen, dann heißt das noch lange nicht, dass das ein SLE-Patient sein muss. Auch hier gilt eine sehr eingeschränkte Spezifität. Sie sehen, bei einer ganzen Reihe von Krankheitszuständen sind ANAs grundsätzlich nachweisbar. Auch bei älteren Menschen finden sich ANAs, ohne dass das irgendeine Bedeutung hat. Auch kann man den ANA-Titer nicht einsetzen als Krankheitsaktivitätsmarker. Spielt keine Rolle. Das heißt, man braucht in der Regel keine Wiederholungsuntersuchungen machen, es sei denn, es ergeben sich Änderungen im Krankheitsbild. Was macht man denn, wenn man jetzt einen ANA gefunden hat durch so einen Immunfluoreszenztest? Man guckt genau im Labor, wogegen jetzt diese ANAs gerichtet sind, also was das jeweilige korrespondierende Autoantigen ist. Ohne dass Sie jetzt Einzelheiten hier aus diesem komplexen Dia behalten, soll Ihnen nur jetzt veranschaulicht werden, dass es hier verschiedene Kollagenosen gibt, die hier mit ihren Akronymen stehen, Mischkollagenose, primäres Sjögren-Syndrom, systemische Sklerose, Kress-Syndrom, Polymyositis, Dermatomyositis und verschiedene ANAs, die jetzt verschiedenen molekularen Entitäten entsprechen. Das sind Ribonukleoproteine, das sind Nukleinsäuren, doppelsträngig zum Beispiel hier. Hier ist es eine Topoisomerase und so weiter, hier eine Antisynthetase. Das soll jetzt gar nicht das Entscheidende sein. Das Entscheidende soll sein, dass Sie sehen, dass es Marker gibt, die nur bei einer Erkrankung im Wesentlichen vorkommen. Das heißt, die haben eine hohe diagnostische Spezifität, wenn sie nachgewiesen werden. Das heißt, diese Differenzierung hat den Zweck, zu klären, liegt ein spezifischer ANA für eine spezifische Kollagenose vor. Wenn ich nach der Aktivität bei dem SLE frage, dann gucke ich mir hier den Titer der Doppelstrang-DNA-Antikörper an. Warum? Weil die Doppelstrang-DNA-Antikörper tatsächlich pathogenetisch relevant sind, was man durch Tierexperimente weiß, oder passiven Transfer. Dann gibt es ein Lupus-ähnliches Krankheitsbild bei Tieren. Diese Doppelstrang-DNA-Antikörper gehen also hoch, wenn die Aktivität der Patienten zunimmt. Das sind hier Daten aus dem eigenen Kollektiv. Und wie ich schon sagte, durch Immunkomplexaktivierung des Komplementsystems kommt es zu einem zunehmenden Verbrauch mit wachsendem Aktivitätsgrad der Erkrankung, was sich dann an den abfallenden Komplementspiegeln für C3 und C4 sehen kann. Kommen wir jetzt noch zu einer weiteren Erkrankung als Prototyp für die sogenannten Vaskulitiden. Das ist die Granulomatose mit Polyangiite, so heißt das jetzt etwas komplexer, GPA abgekürzt. Früher sprach man einfach vom Morbus Wegener. Dabei kommt es zu einer nekrotisierenden Entzündung der Gefäßwand mit pathomorphologisch nachweisbaren Granulomen. Das, daher der Name Granulomatose. Typisch ist zunächst mal, dass das im HNO-Bereich anfängt mit blutigen Schnupfen dieser Erkrankung, dann zieht es weiter runter in die Lunge, dann kommt die Niere hinzu, es ist ja eine Systemerkrankung, Haut und Gelenke können ebenfalls betroffen sein. Es ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung mit Gott sei Dank sehr niedriger Prävalenz, die zu einem hohen Maß zu Rezidiven neigt und dann jedes Mal sozusagen wieder Organfunktion mitnimmt, insbesondere auch zum Beispiel, was die Niere und Lunge betrifft. Das heißt, wir haben hier eine Prognose, die ist unbehandelt, beim unbehandelten GPA, wie bei einer Tumorerkrankung. Die Behandlung besteht dann in massiver Immunsuppression mit Einsatz bis hin zum Cyclophosphamid, also zytostatischer Behandlung. Typische Manifestationen sind hier jetzt mal dargestellt, das Gefäßgranulom, hier einschmelzende Lungenprozesse, hier so eine Kaverne oder hier, was Sie hier vielleicht erkennen können, die sogenannte Halbmondnephritis, hier kommt es durch den Entzündungsprozess, angetrieben durch die Autoantikörper, zu einer sehr schnell fortschreitenden Funktionsstörung der Niere, sodass es tatsächlich in wenigen Wochen zum Nierenversagen sogar kommen kann. Diese Antikörper, die bei dieser Erkrankung eine Rolle spielen, nennt man Antikörper gegen neutrophile zytoplasmatische Antigene. Auch hier wieder, ganz ähnlich wie bei den ANAs, ein Eingangstest durch Immunfluoreszenz. Man unterscheidet da zwei verschiedene Muster, die durch unterschiedliche Antigenstrukturen erklärt werden können, die aber auch eine Krankheitsassoziation haben. Zum Beispiel Antikörper gegen Proteinase 3 finden wir vor allen Dingen bei dieser GPA. Das überspringe ich jetzt mal, die klinische Relevanz dieser ANCAs. Wir haben also hier einen diagnostischen Marker, das ist erstmal wichtig für primäre Vaskulitiden. Es gibt auch sekundäre, zum Beispiel im Gefolge anderer rheumatologischen Erkrankungen, beispielsweise die RA. Oder Medikamenten können auch zum Beispiel Vaskulitiden auslösen. Das sind also primäre Vaskulitiden, die eine autochthone Erkrankung darstellen. Die Kleingefäße sind betroffen und bei der GPA finden wir häufig diese C-Anker mit diesem zytoplasmatischen Fluoreszenzbild und einer molekularen Spezifität für Proteinase 3 als Antigen. Hier haben wir eine sehr, sehr hohe Krankheitsspezifität. Das ist also sehr, sehr wichtig, wenn man so eine Konstellation hat, verdächtiges Krankheitsbild, plus C-Anker plus Proteinase 3 Antikörper nachgewiesen, dann ist das ein sehr starker Hinweis, dass eben eine GPA tatsächlich vorliegt. Da diese Antikörper auch pathogenetisch diskutiert werden, muss man sagen, findet man häufig eine Korrelation der Anker-Titer mit der Krankheitsaktivität. Das macht also hier tatsächlich Sinn, ähnlich wie bei einem Doppelstrang-Antikörper beim SLE, fortlaufend diese Antikörper zu monitorisieren. So, jetzt kämen wir noch zur letzten Erkrankung, zum letzten Aspekt, das ist der Morbus Bechterew. Der Morbus Bechterew gilt als Prototyp einer sogenannten Spondarthropathie. Spondarthropathie, das bedeutet schon, daraus ist aus dem Namen ist erkennlich, wo die Hauptsymptomatik angesiedelt ist, nämlich an der Wirbelsäule. Achsenskelettbefall ist typisch. Oligoarthritis meint hier Großgelenke wie Hüft-, Sprunggelenk, Kniegelenk, Schultergelenk und eine Sacroiliitis, die zu diesen typischen tief sitzenden Kreuzschmerzen bei diesen Patienten führt. Dazu kann es auch extraartikuläre Manifestationen geben im Sinne einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, im Sinne einer Augenentzündung und im Sinne von sogenannten Enthesopathien sind Entzündungen hier im Sehnenansatzbereich. Zum Beispiel Achillesferse, ganz typische Manifestation. Das ist wieder eine relativ häufige Erkrankung. Diesmal ist es eine männerprädominierte Erkrankung. Man spricht hier von einer seronegativen Erkrankung, weil bei dieser Erkrankung der Rheumafaktor und auch andere Autoantikörper typischerweise nicht nachgewiesen werden. Was man im Labor jetzt findet, ist eine sehr ausgeprägte Assoziation mit dem genetischen Merkmal HLA-B27. Und das ist der Punkt, wo man jetzt tatsächlich in der Routinediagnostik einen Gentest einsetzen kann. Hier typische Manifestation, diese Achsel, dieser Achsenskelettbefall führt im unbehandelten Zustand dann dazu, dass die Wirbelsäule völlig einsteift. Man spricht dann so vom sogenannten Bambusstab, hier eine typische Achillessehnenentzündung, hier radiomorphologisch, dass dieser Sakrolitis, die den tief sitzenden Kreuzbeinschmerz macht. Kreuzschmerz, Entschuldigung. Hier mal Verlauf eines Patienten über Jahrzehnte. Sie sehen dann, das sind dann Patienten, die nur noch in gebückter Haltung leben können und haben natürlich auch eine eingeschränkte Atmung. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Laboraspekt. Genetisches Risiko durch HLA-B27. Der B27-Nachweis bedeutet nicht, dass man Morbus Bechterew bekommt. Sie sehen, dass völlig gesunde Menschen in der hiesigen Bevölkerung ca. 9% Merkmalsträger sind für HLA-B27. Aber wenn man HLA-B27 hat, hat man ein deutlich erhöhtes Risiko für eine ganze Reihe von Erkrankungen, die zu diesen Spondarthropathien führen. Am ausgeprägtesten der Morbus Bechterew. 90% der Bechterew-Patienten haben das HLA-B27. Daraus kann man natürlich annehmen, dass es irgendwie eine Assoziation mit der Pathogenese der Erkrankung gibt. Dazu gibt es verschiedene Hypothesen, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Molekular Mimikry ist zum Beispiel eine dieser Hypothesen. Das ist jetzt statistisch, was man beobachtet. Sie sehen hier auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen können Arthritiden auftreten. Dann findet man bei jedem zweiten noch ein B27. Was bedeutet so ein statistischer Zusammenhang für die individualmedizinische Diagnostik? Und das ist hier an diesem Dia jetzt erklärt oder zumindest nahegebracht. Ich sagte ja, Patienten mit Bechterew haben Rückenschmerzen. Typisch ist ein Rückenschmerz völlig unspezifisch. Das hat eigentlich jeder, der irgendwie mal lange arbeitet. Das heißt, das ist eine zu dem Zeitpunkt, wo man nur chronische Rückenschmerzen hat, eine sehr unwahrscheinliche Diagnose, dass es ein Bechterew ist. Kommen jetzt weitere Phänomene hinzu, zum Beispiel die Charakterisierung als entzündlicher Rückenschmerz. Das ist der Schmerz, wo der Patient nächtens wach wird, weil die Schmerzen unerträglich geworden sind. Im Gegensatz zu einem Belastungsrückenschmerz, der natürlich am Tag, wenn man gearbeitet hat, vor allen Dingen ist und in der Ruhe dann weggeht. Das heißt, der entzündliche Rückenschmerz, der erhöht die Wahrscheinlichkeit schon massiv. Dann kann man durch Hinzunehmen weiterer klinischer Merkmale, die sehen Sie hier aufgeführt, die Vortestwahrscheinlichkeit nochmal massiv erhöhen. Und in dieser Situation macht es jetzt Sinn, zusätzlich einen HLA-B27-Gentest einzufordern. Weil dieser Gentest dann die Wahrscheinlichkeit einer Spondylarthropathie wesentlich erhöht. Das heißt, man nutzt hier jetzt die statistischen Zusammenhänge, das Risiko, dass HLA-B27-positive Personen haben, in Verbindung mit der spezifischen Symptomatik, die der Patient ausprägt, um letztendlich einen Nutzen in der Individualdiagnostik zu haben. Und dann könnte man auch letztendlich die aufwendige und auch teure radiomorphologische Diagnostik einsetzen, die dann natürlich zu einer definitiven Diagnose beiträgt. Damit bin ich jetzt durch. Das ist ein ziemlicher Parforce-Ritt. Rheumakrankheiten sind, glaube ich, über 200 plus verschiedene Krankheitsbilder. Aber ich hoffe, das war ein bisschen anregend für Sie, sich ein bisschen noch weiter zu befassen. Dankeschön.